Für diejenigen, die am Donnerstag, an dem 3. Oktober, nicht dabei waren, ein ganz kurzer Einblick in unseren Ausflug, den wir gemacht haben. Traditionell, wie die Jahre auch schon davor, aber diesmal in den Schwarzwald hoch, Hornisgrinde, Pfad, Mummelsee. Herrliche Aussichten, wenn denn nicht, wir in den Nebel hineingewandert sind und es war auch ziemlich kalt. Für diejenigen, die dabei waren, war es vermutlich trotzdem gut, denn Bewegung ist ja etwas Herrliches und auch neblige Aussichten. Ihr glaubt gar nicht, was es für tolle Bilder gibt und Fotos bei einem solchen Wetter. Auch wenn man eben nicht kilometerweit sieht, es war trotzdem wirklich schön mit euch, die ihr dabei wart, unterwegs zu sein. Und das ist die Truppe gewesen, die sich aufgemacht haben, trotz des kalten und nebligen Wetters. Und es war auch nur am Vormittag so kalt und neblig. Und über Mittag und als dann unsere Wanderung zu Ende war und wir ins Rheintal runtergefahren sind, dann gab es doch noch einen schönen Feierabend. Ja, ich persönlich tue mich schwer mit Erntedank, nicht weil mir der Dank nicht am Herzen liegt, sondern weil ich jetzt schon zum 6. Mal hier vor euch eine Erntedankpredigt halten soll. Was sagt man beim 6. Mal, nachdem man doch schon alles gesagt hat? Und zum anderen auch mit mir persönlich, denn ich merke, dass ich mit den Jahren abgebrühter, abgeklärter werde, dass mich Dinge nicht mehr so berühren, wie das erst früher als Kind war, wo ich selber gerne Sachen gebracht habe, herbeigeschleppt und da vorne präsentiert habe und Gott damit Danke gesagt habe. Das ist inzwischen für mich persönlich auch ein Stück weit normal geworden. Das machen meine Kinder jetzt und ich persönlich lehne mich zurück und gucke mir das Ganze aus der Entfernung an. Und dementsprechend fühle ich auch innerlich so eine gewisse Entfernung zu Erntedank und zu dieser Dankbarkeit, die doch eigentlich aus dem Herzen kommen sollte. Ich habe mir versucht vorzustellen, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, wie das wäre, wenn wir zum Gottesdienst kommen. Ich komme da vom Parkplatz aus herein oder von vorne und an der Tür steht Udo zum Begrüßen und die anderen, die da die Hände immer schütteln und uns willkommen heißen. Und sie fragen eine entscheidende Frage, nämlich, Paul, ist dein Herz heute voller Dank? Kommst du gerne zu Erntedank? Dann darfst du hier rechts Platz nehmen. Wenn du nicht ganz so fröhlich bist heute Morgen und so, naja, man geht halt zum Gottesdienst, das ist halt üblich und auch wenn Erntedank ist, ja, das Wetter ist ja auch entsprechend, dann bitte auf der linken Seite Platz nehmen. Es wäre mal interessant zu sehen, wem es wie geht heute Morgen. Wer sitzt hier im Dankesblock, wo die Herzen voll überfließen, wo aus allen Knopflöchern das rausstrahlt und man gar nicht anders kann, als Gott zu loben, wie wir es vorhin getan haben, oder man sitzt in dem, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll, naja, da wo wir vielleicht alle sitzen, Ende Dank, wie alle Jahre wieder, es hat mich wieder überrascht, es kam so schnell, oh wei, Hilfe, Vorbereitungen, da bin ich wieder. Und jetzt hoffen wir, dass der John einen guten Job macht und auch Rudi am Klavier, der Schlagzeuger sowieso und beim Essen hinterher auch, damit das doch noch einigermaßen der Tag gerettet ist und wir am Ende sagen können, ja doch, das war Erntedankfest. Ich bin froh, dass Wolfgang mir die Woche einen Link geschickt hat zu einer Predigt und zwar von meinem Praktikumsgeber früher. Michael Happler aus Stuttgart, er hat eine Predigt gehalten letzten Sonntag. Und ich habe sie mir angetan und muss sagen, es hat mich berührt, wirklich bewegt, denn es ist keine 0815-Predigt gewesen. Da kam ganz viel von seiner eigenen persönlichen Herzenseinstellung rüber. Und ich habe ihn gefragt, Michael, darf ich denn deine Predigt auch als Grundlage nehmen für die Erntedank-Predigt heute in der EFG in Rastatt? Und er hat mir sogar sein Konzept geschickt und ich habe es angepasst an das, was ich denke, was heute vielleicht für uns auch dran sein könnte. Psalm 50, Vers 14 und 15. Da lesen wir, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Rufe mich an am Tag der Not, ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Gott Dank opfern. Darum geht es doch an Erntedank. In der neuen Genfer Übersetzung, da heißt es, zeige Gott deinen Dank, zeig ihn. Behalte es nicht im Herzen, sondern lass es raus, zeig ihn. Zeig es vielleicht hier durch den Gabentisch wie heute Morgen, bring Sachen herbei und sage, ich möchte bewusst Gott auch sichtbar ein Danke bringen. Zeige Gott deinen Dank. Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Wir finden diesen Gedanken auch im Neuen Testament. Nicht nur von David im alten Israel damals gesprochen zu den Leuten, die in den Tempel kamen und die ja dieses Erntefest feiern mussten, weil das ja so vorgeschrieben war damals im Volk Israel, sondern wir finden diesen Gedanken auch noch einmal bei Paulus im Römerbrief im ersten Kapitel in diesen Versen 19 bis 21. Da lesen wir: Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie, für die Menschen deutlich sichtbar. Er selbst, Gott, hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Auch bei der Wanderung am Donnerstag, was wir gesehen haben, wenn wir mit wirklich offenen Augen gelaufen sind, kann man darin Gottes Herrlichkeit erkennen, auch in dem Nebel, auch heute. Auch dass es endlich mal so richtig am Stück die letzten Tage regnet. Auch, dass wir hier einen Gaben- und Ernte- und Danktisch haben. Stellt euch vor, wir leben in der Sahara und es hat nicht geregnet, dann haben wir auch nichts zu bringen, oder? Also, wir sehen und wir erleben Gott und seine Fürsorge in allem, was uns umgibt, in der Schöpfung. Und dann heißt es, und deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und sie blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Es ist eigentlich schade, dass wir nur einmal im Jahr so richtig Erntedank feiern, oder? Es könnte in unseren Herzen viel heller und lichter sein, laut diesem Bibelvers, wenn wir Gott öfter Danke sagen, regelmäßig Dank bringen, Dank opfern, unseren Dank zeigen. Denn dann müssen wir nicht sinnlose Gedanken haben und uns verlieren in einer Realität, die nur für uns kleine Menschen hier kleinkariert ist, enger Horizont, sondern dann dürfen wir auf Gottes Realität kommen und merken, Gottes wunderbare Schöpfung, sie zeigt uns tagtäglich, Woche für Woche, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Jahr um Jahr, was für einen unglaublich kreativen, verschwenderischen und fürsorglichen Vater wir im Himmel haben. Wie können wir ihn ehren? Indem wir ihm danken. Undank ist eines der größten Verbrechen, das wir Gott antun können. Und darin sind wir deutsche Weltmeister. Wir haben oftmals vergessen, Dankeschön zu sagen. Und deshalb sind viele Menschen blind und verblendet, weil sie Erntedank nicht mehr feiern. Nicht so, dass sie Gott dadurch Danke sagen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass wir auch Gottes Liebe aus unserem Fokus verlieren. Denn wer will schon einen Umgang haben mit Nörglern und Menschen, die undankbar sind? Wer will gerne schon bei Motzern und Neidern am Tisch sitzen? Ich nicht und ich vermute Gott auch nicht. Also was hat Danken mit Liebe zu tun? Nun, das eine schließt das andere nicht aus. Es beinhaltet es sogar. Du kannst nicht wirklich lieben, wenn du nicht dankbar bist. Und ich behaupte mal zu sagen, du kannst auch nicht wirklich dankbar sein, wenn da nicht auch Liebe im Spiel ist. Undankbare Menschen sind also auch lieblose Menschen. Gott lieben und ihm danken, das gehört laut Bibel einfach zusammen. Und wenn wir Gott den Dank verweigern, wenn wir ihm nicht mehr Danke sagen, dann verweigern wir ihm auch unsere Liebe. Deshalb ist dieses Erntedankfest auch heute, und ich wünsche das auch für dich ganz persönlich und auch in meinem Herzen, ein Liebe-Erneuerungsfest. Da schlagen dann zwei Herzen einander entgegen. Gottes liebendes Vaterherz und mein kleines, bedürftiges Menschenkinderherz. Die schlagen dann zueinander. Und darüber freut sich Gott. Was ist denn das Wichtigste und Größte in Bezug auf Gott? Nun, diese Frage stellt sich nicht nur heute. Diese Frage hat auch schon mal jemand Jesus gestellt in Matthäus 22. Und da lesen wir: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Als fromme Christen ist das ja vollkommen klar, auch heute Morgen für uns. Gibt es gar nichts hinzuzufügen. Jawohl, so ist es. Aber Jesus fügt noch etwas hinzu. Er sagt, es gibt noch ein zweites und das ist genauso wichtig. Und dieses zweite heißt, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und jetzt wird es interessant. Also Dankbarkeit hat mit Liebe zu Gott zu tun, klar, das leuchtet uns irgendwie ein, aber es hat gleichzeitig mit der Liebe zu meinen Mitmenschen zu tun, zu meinem Nächsten. Jesus sagt, dieses Gebot ist genauso wichtig. Und deshalb meine Frage heute Morgen, und das soll so ein bisschen die Hinführung sein, kann es sein, dass meine, Pauls Dankbarkeit, sich ziemlich in Grenzen hält, weil meine Beziehung zu meinem Nächsten kalt geworden ist? In Offenbarung 2, Vers 1 bis Vers 4. Da wird einer Gemeinde der Spiegel vorgehalten. Vielleicht passt es heute Morgen auch auf uns. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und das ist Jesus. Er sagt: Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Tolle Gemeinde, aber es hängt an einem Punkt, an der ersten Liebe. Das Interessante ist, dass Johannes und auch Jesus damit hier offen lassen, was sie oder wen sie damit meinen. Wem gilt diese erste Liebe hier? Ist es die Liebe zu Gott? Es könnte auch genauso gut die Liebe zu den Mitmenschen sein, die hier gemeint ist. Denn Jesus sagt, die Liebe zu Gott und die Liebe zu Mitmenschen, die stehen auf gleicher Stufe. Es ist gleich wichtig. Und die Christen in Ephesus haben die erste Liebe verlassen. Die erste Liebe zu Gott? Ja, wahrscheinlich. Die erste Liebe zu Mitmenschen? Auch wahrscheinlich. Oder vielleicht gar die Liebe zu mir selber. Ich soll ja meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Es gibt Menschen, die können sich selber nicht mehr lieben. Warum auch immer. Wer ist denn mein Nächster? Für mich persönlich bedeutet das erstmal meine Frau, Steffi. Sie ist mein allererster Nächster. So eng, wie sie mir zur Seite steht, habe ich keinen. Habe ich die erste Liebe zu meiner Frau kalt werden lassen? Es ist alles normal geworden. Erntedank nach so vielen Jahren, Ehe nach so vielen Jahren. Ist ja klar, funktioniert. Dann meine Nächsten sind meine Kinder, meine Söhne, meine Tochter. Meine Nächsten sind aber auch meine Geschwister. Zum Glück wohnen die weit weg. aber sie gehören trotzdem zur Familie. Meine Nächsten sind auch meine Eltern. Es fängt an, langsam weh zu tun. Da kümmere ich mich vielleicht auch nicht so. Habe ich sie denn wirklich noch so lieb, wie ich sie lieb haben sollte? Naja, und weil das ja nicht ausreicht, hat Gott mir noch euch zur Seite gestellt. Ihr seid auch meine Nächsten. Und ich sollte auch zu euch eine erste Liebe haben. Oh ja. Paulus macht uns in 1. Korinther 13 deutlich, dass wir ganz viel Begabung haben können in unserem Leben. Ganz viel wichtige, tolle Sachen und Dinge. Aber wenn wir keine Liebe haben, ist alles andere nichts. Er sagt es wirklich so. Alles andere ist dann nichts. Ohne Liebe ist alles nichts. Wenn es ohne Liebe geschieht. Und dann ermahnt Johannes hier in der Offenbarung diese Geschwister in Ephesus und damit auch uns heute, kehrt doch wieder um zu der ersten Liebe. Tu Buße, sagt er. Das ist nichts anderes wie, lauf nicht einfach weiter, sondern halt mal still, lass es dir sagen und dann mach was Ordentliches draus. Und er sagt, tue wieder die ersten Werke. An dieser Stelle mag ich immer so gerne einen Witz erzählen, den Witz von dem alten Ehepaar, die nach vielen Jahrzehnten Ehe abends im Bett liegen und wo dann die Frau zum Mann sagt, Mensch, weißt du noch, Schatz, früher, als wir noch verliebt waren in den Flitterwochen, da hast du dich immer so schön an mich gekuschelt. Ja, das macht er. Ja, und dann hast du meine Hand gehalten. Das macht er auch. Und dann hast du mich noch so am Ohr gebissen. Und auf einmal hüpft er aus dem Bett und sie denkt, was ist jetzt los? Ja, ich muss mein Gebiss holen. Aber tun wir wieder die ersten Werke? Wisst ihr noch, wie es damals war am Anfang? Wie schön das war? Und inzwischen tun wir diese ersten Werke nicht mehr, die wir eigentlich tun sollten und könnten, damit es gut ist, damit es schön ist. Auch in Bezug auf Gott gibt es erste Werke. Was hast du getan, als du zum Glauben kamst? Was war deine Reaktion in diesen ersten Tagen und Wochen? Deine Ausrichtung, deine Entscheidungen, wie hast du die getroffen damals? Johannes sagt, wir dürfen diese ersten Werke wieder tun. Und was sind diese ersten Werke? Wir lesen es in Apostelgeschichte 2, Vers 42, was die ersten Christen damals in der ersten Gemeinde in Jerusalem so als erste Werke getan haben. Als sie in dieser ersten Liebe waren zu Jesus. Jesus war gerade mal am Kreuz gestorben, auferstanden und was tun sie? Es heißt hier, was das Leben der Christen prägte, das waren, und das sind vier Dinge, die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen hatten, das Wort Gottes. Es war aber, und das ist zentral hier, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Und es war auch das Mahl des Herrn, also Brotbrechen, den Wein austeilen, und es war zu guter Letzt und nicht unwichtig das Gebet. An anderer Stelle heißt es auch, dass sie zusammenblieben und zwar beharrlich, beständig. Die hat es zueinander gezogen, die haben richtig zusammengehockt und geklebt. Die haben sich gefreut jedes Mal, wenn sie sich sehen konnten. Und was hat sie zusammengehalten? Nun, zuerst war es wirklich das Wort Gottes. Es war nicht ein Hobby oder dass die Chemie gestimmt hat zwischen ihnen. So, das war das Wort Gottes, unter dem sich alle gestellt haben und dieses Wort Gottes war der entscheidende Klebstoff unter ihnen. Und dann dieser Ausspruch Zusammenhalt, Gemeinschaft, Koinonia. Diese ersten Christen in ihrer ersten Liebe, sie haben alles miteinander geteilt. Das Geistliche, das Wort Gottes, ihre Zeit und sogar ihren Besitz. In Apostelgeschichte 4,32 lesen wir, nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei. Da hat keiner mehr an sich gedacht. Hat keiner gesagt, Hände weg, kannst du doch erstmal fragen, bevor du das nimmst, das gehört doch mir. Sie haben die Sache miteinander geteilt, auch materielle Sachen. Ich stelle es mir schwierig vor, wenn jetzt jemand herausgeht und mit meinem Autoschlüssel und mein schöner Caddy. Aber so war das damals. das gehörte nicht jedem persönlich, sondern sie hatten alles gemeinsam. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir Kommunisten werden müssen und alles hier allgemein gut wird. Aber es sollte uns zum Nachdenken bringen, warum hat es damals geklappt? Es funktionierte. Es funktionierte nicht lang. Aber in dieser Zeit funktionierte es. Und ich vermute, die Antwort ist wegen der ersten Liebe. Solange die da war, war das irgendwie klar, wie das miteinander funktionieren kann und gehen kann. Keiner musste auf seine eigene Ehre pochern, auf sein eigenes Recht, auf seine eigene Empfindlichkeit, auf seine eigene Verletzlichkeit. Niemand redete von sich. Viele Gespräche hier bei uns in der Gemeinde sind anders, glaube ich. Da geht es sehr stark um mich und meins. Und dann haben sie Mahl gefeiert miteinander und sie haben das Brot ausgeteilt. Weshalb war ihnen das so wichtig? Ja, weil das Jesus wichtig war. Das war ja alles noch so frisch. Jesus ist für mich gestorben, für mich. Ich will das feiern. Das ist nicht egal, dass es so ist. Das macht etwas mit mir. Und ich will da nicht warten noch einen Monat oder ein halbes Jahr. Ich will jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, sowas feiern. Diese Gemeinschaft ist doch kostbar. Das macht mein Leben aus. Dieses Verständnis von Gemeinschaft hat die Christen damals geprägt. Und dann Gebet. Gebet ist ein äußerst wesentlicher Bestandteil, sollte es sein, in unserem Leben als Christen. Und nicht nur das Gebet im Kämmerlein, auch nicht nur das Stoßgebet, wenn es mal brenzlig wird, sondern geradezu das Gebet miteinander, das gemeinsame Gebet. Denn das hat die Christen damals ausgemacht. Die haben nicht alle für sich allein gebetet, irgendwo, wo sie waren, sondern sie kamen zusammen und haben gebetet. Es war ihnen wichtig, miteinander. Wenn ich das Neue Testament so lese, dann muss ich zu dieser sehr steilen Behauptung mich durchringen und sagen, es gibt keine echte geistliche Gemeinschaft ohne Gebet, ohne gemeinsames Gebet. Die Bibel ist da sehr klar. Liebe war damals also nicht nur ein Wort. Es war Action. Es waren Taten. Sie haben ganz konkret Dinge getan. Erste Dinge. Erste Werke. Und tätige Nächstenliebe, auch Liebe zu euch, ist eine Tat. Es ist nicht nur ein Wort. Und diese Liebe, sie drückt aus, ob ich Gott liebe und ob ich meinen Nächsten liebe. Ja, als Gemeinde, auch als einzelner Christ, wird man wahrscheinlich nie sagen können, ich habe es jetzt endlich kapiert und ich lebe das jetzt auch so richtig, so wie Gott das sich vorstellt und wünscht. In aller Perfektion und Vollkommenheit, die Liebe höchstpersönlich, das bin ich. Das werden wir auf dieser Erde vermutlich nie sagen können, keiner von uns. Und deshalb sind wir angewiesen auch auf Erbarmen, Erbarmen von anderen, Großzügigkeit, auf Vergebung. Wir sind genauso angewiesen auf Gottes Erbarmen, dass er sich über uns erbarmt, wo wir leben, wie wir es eben nicht sollten. Erster Johannes 4, Vers 19, da sagt der Apostel Johannes, lasst uns lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Auch hier wird nicht differenziert, wen soll ich lieben. Geht es hier um die Gottesliebe oder um meinen Nächsten? Packen wir doch beides hinein. Lasst uns lieben. Gott lieben und meine Nächsten lieben, auch mich selber lieben. Nun wie? So wie Gott uns zuerst geliebt hat. Wie hat Gott mich denn zuerst geliebt? Ja, der hat einen besonders guten Tag erwischt, da war ich in Höchstform, da habe ich geglänzt, da war ich auch dankbar und dann hat Gott mich geliebt. Die Bibel sagt, Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Stell dir deinen schlimmsten Feind vor. Und dann weißt du, was Gott getan hat. Liebe zu Gott und Liebe zu meinen Glaubensgeschwistern gehört zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Und der Apostel Johannes, er führt das sehr deutlich aus, immer wieder. In den kurzen Kapiteln seines Briefes, da hüpft er hin und her zwischen der Liebe zu Gott und der Liebe zu Mitmenschen, zu meinen Glaubensgeschwistern. Er sagt zum Beispiel, 1. Johannes 4, Vers 20 und 21, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, Gottes Liebe, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Glaubensgeschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch seine Geschwister zu lieben. Es geht nicht das eine ohne das andere. Es gibt so ein paar Spezialchristen, die behaupten, sie brauchen keine Gemeinde. Sie kommen alleine zurecht. Garantiert nicht. Laut diesem Bibelvers kommen sie nicht alleine zurecht. Sie brauchen die Geschwister, damit sie Gott lieben können. Gott hat das so gewollt. Er hat uns solche Querköpfe in die Gemeinde gestellt, mit denen wir zurechtkommen müssen und die wir lieben sollen. In der ersten Liebe. Mit Taten. Nicht mit Worten. Die Frage natürlich zu Ernte Dank, zeige ich denn meine Dankbarkeit Gott gegenüber in meiner Liebe zu Gott und in meiner Liebe zu meinen Glaubensgeschwistern? Meine Liebe und auch mein Dank zu Ernte Dank ist ziemlich wenig wert, wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester nicht lieb habe. Dann ist es wahrscheinlich ein Lippenbekenntnis. Dann ist es nicht das, was Gott sich wünscht. Und das merken wir, oder? Das, was der Apostel Johannes hier geschrieben hat, ich kenne das ja schon lange, diese Verse, aber es trifft mich jedes Mal immer wieder mitten ins Herz. Es tut mir auch weh. Es ist für mich ein Blick in den Spiegel und ich fühle mich jedes Mal, wenn ich diese Verse lese, ertappt, muss ich ganz ehrlich bekennen. Wieso musste Johannes das so direkt und so krass schreiben, so ungeschminkt, so schonungslos? Konnte er das nicht ein bisschen schön dekorieren mit ein paar Blumen und Girlanden? Und wisst ihr, das Problem, das ich habe mit diesem Vers, ist nicht, dass ich nicht verstanden habe, was da steht. Ich weiß auch, wie man das Problem lösen kann. Ja, ich weiß es, aber ich tue es oft nicht. Gott hat sich in seiner unglaublichen Liebe zu mir herabgeneigt und er möchte mich in seine guten Vaterarme schließen. Und ich laufe ihm davon. Ich versuche, mein Leben selber zu leben. Ich denke, ich komme ohne ihn klar und meine, dass ich mein Glück schon so ein bisschen selber schmieden kann. Ich drücke mich vor Gottes unbändiger Liebe. Ist das nicht unser eigentliches Problem, das wir auch als Christen oft haben? Dass wir Gott nicht uns lieben lassen, wie er das gerne möchte? An was liegt das? Warum ist das so? Ich habe drei Antworten auf diese Frage. Die erste Antwort ist, weil ich wahrscheinlich Gottes Liebe gar nicht richtig verstanden habe. Viel zu oberflächlich. Ich habe noch gar nicht wirklich richtig begriffen, wie Gott mich lieb hat. Wie er mir entgegenkommt. Dass er, der gewaltige Herrscher über Himmel und Erde, dass er sich zu mir, Paul, herabbeugt. Ich, der ich Staub bin. Dass er mich mit einer unbändigen Liebe liebt. Mich. Nicht nur euch und sonst irgendwie alle tollen Christen. Auch mich. Ich bin betroffen von seiner Liebe. Ein zweites, was vielleicht ein gewisses Problem ist, ich habe vielleicht Gott auch in seiner Heiligkeit nicht wirklich verstanden. Denn ich kann Gottes Liebe nicht verstehen, wenn ich nicht verstehe, wie Gott heilig ist. Gott ist doch nicht wie ich, der mal liebt, wenn es passt. Oder der halt eine gewisse Zeit lang liebt und dann, naja, ist es halt erkaltet. Sondern Gott hat sich festgelegt, dass er von Anfang bis Ende Liebe ist. Und nicht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, sondern immer gleich. Und immer überfließend. Dass er erhaben ist und perfekt und treu. Dass er beständig ist. Dass er sich kein bisschen wandelt. Ja, da ist Gott nicht wie ich. Und das ist die Heiligkeit Gottes. Die Andersartigkeit Gottes. Und erst auf diesem Hintergrund wird seine Liebe zu etwas ganz Besonderem. Dass er sie mir, dem Motzer, mir, dem Undankbaren, mir, dem größten aller Sünder, einfach so schenken will. Und das ist mein dritter Punkt. Wahrscheinlich bin ich manchmal an dem Punkt, dass ich, nein, nicht nur wahrscheinlich, ich bin immer wieder an dem Punkt, dass ich nicht merke, wie sündig ich bin. Kann es sein, dass ich auch mich selber oftmals zu wenig erkannt habe? In der Theorie ist uns allen natürlich klar, ja, wir sind Sünder. Klar, das sagt doch die Bibel auch. Aber wissen wir noch, und vor allem leben wir das auch so, was für große Sünder wir sind, wie kaputt wir sind? Unser Verhalten, unsere Worte und Taten zeigen für gewöhnlich ziemlich deutlich, wer wir sind und dass Römer 7, Vers 18 wirklich wahr ist. Da sagt Paulus über sich selber, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Paulus sagt nichts Gutes, auch kein bisschen. Und diese Erkenntnis über mich selber und diese Erkenntnis nicht nur in Worten, nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis, dass ich das wirklich so für mich, für mein Leben annehmen kann, dass in mir selber, in meiner Natur, nichts Gutes ist. Nichts. Diese Erkenntnis sollte uns eigentlich als zerbrochene, kaputte Menschen vor Gott antreten lassen. Wenn ich mich so erkenne, als dieser kaputte Typ, der ich bin, wie komme ich dann darauf, zu fordern und zu erwarten, dass irgendjemand mich Sünder liebt, dass meine Frau mich liebt? Muss sie, sie hat mich geheiratet. Oh ja, einen kaputten Typen hat sie geheiratet, in dem nichts Gutes ist, laut Bibel. Wie kann ich nur beleidigt reagieren, wenn man mich nicht freundlich behandelt? Muss man mich denn freundlich behandeln, mich kaputten Typ? Wisst ihr, wir sagen oft, Gottes Liebe, Gottes Gnade, ein Geschenk, kein Verdienst, ja, ja. Aber wir verhalten uns anders. In unserem Verhalten werden wir zu kleinen Königen, die auftrumpfen und die Ansprüche stellen. Anderen gegenüber und auch Gott gegenüber. Und meinen, wir hätten doch etwas verdient an Anerkennung, an Dank, an Ehrerbietung, an Freundlichkeit, an Großmütigkeit. Und diese Erwartungen, diese Wünsche, die wir dann an den Tag legen, das ist natürlich ganz oft in unseren Gedanken, aber manchmal kommt es auch rüber durch E-Mails oder WhatsApp oder wo auch immer. Wo wir plötzlich merken, da kommen Leute mit Erwartungen, mit Forderungen. Ja, wenn ich dieser kaputte Typ bin, der nichts Gutes hat, mit welcher Forderung und mit welcher Erwartung kann ich denn dann anderen gegenüber oder Gott gegenüber auftreten? Wenn ich diese Erwartungen gegenüber meinem sündigen Nächsten begraben sollte, um wie viel mehr sollte ich auch falsche Hoffnungen und Erwartungen in Bezug auf Gott begraben können? dass er mich liebt. Und zwar so sehr, dass er das einzig ihm zur Verfügung stehende Mittel nutzt, um mich zu retten. Seinen sündlosen Sohn gibt er für mich. Wenn ich Gottes Liebe erkenne, wenn ich seine Heiligkeit begreife, wenn ich mich als erbärmlichen Sünder erkenne, dann merke ich auch, dass ich persönlich eigentlich gar nicht lieben kann. Ich bin unfähig dazu. In der Art und Weise, wie Gott sich das wünscht, kann ich nicht. Und solange auch meine gute Meinung von mir persönlich nicht zerbrochen ist, solange ich nicht zerbrochen bin vor Gottes Heiligkeit, solange mein frommes Ich noch auftrumpfen darf, werde ich immer empfindlich und ungeduldig und lieblos und unfreundlich reagieren. Und werde mich durch irgendwelche Argumente versuchen, aus dem Sumpf zu ziehen, an meinen eigenen Haaren. Ja, ach doch, so wie ich liebe, das ist schon gut genug. Ja, der andere ist ja schuld, wenn der nicht so. Liebe ist das Gegenteil von Egoismus. Ist mein Ich gestorben, meiner Frau gegenüber, meiner Familie gegenüber, meinen Glaubensgeschwistern gegenüber? Bin ich da tot? Liebe ich? Liebe ich meinen Nächsten? Wie kann ich feststellen, ob ich das tatsächlich tue? Nun, wir können das messen. In unserer modernen Welt voller Technik haben wir viele verschiedene Messgeräte. Und die kann man für so viele verschiedene Sachen einsetzen. Das hier, damit messe ich die Körpertemperatur. Ob ich gesund bin oder ob ich Fieber habe und ins Bett gehöre. Wenn ich mich auf die Personenwaage stelle, messe ich, ob das Frühstück ausreichend war oder ob ich die letzten Wochen zu viel gefuttert habe. Wir können so viel messen heutzutage in unserer Welt, und wir tun gut daran, wenn wir messen. Auch die Zeit heute Morgen ist bemessen. Die Uhr dahinter sagt mir, Paul, das ist nicht mehr lang, dann solltest du hier von der Kanzel gehen. Auch da gibt es etwas, womit gemessen wird. Wie kann ich messen, ob meine Liebe echt ist? Ob ich genug liebe? Ob ich so liebe, wie Gott das möchte? Und ja, da gibt es etwas, wonach wir das tun können. Einen Messstab, einen Maßstab. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7, wird oft an Hochzeiten gelesen, Ehepaaren mitgegeben, aber es ist ein Maßstab für uns alle. Und da lesen wir, die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich. Sie neidet nicht, sie spielt sich nicht auf, sie ist auch nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht unanständig, und das steht im Zentrum, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über Unrecht. Sie freut sich aber mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles und sie erduldet alles. Also, jetzt muss ich mal eines davon rausgreifen. Welches nehme ich denn für mich? Eingebildet bin ich nicht. Super, passt. Gemessen, ich liebe richtig und genug. Wenn es so einfach wäre. Ihr merkt, man kann nicht einfach nur eines davon rauspflücken und sagen, so, das war es jetzt. Die gehören alle zusammen, diese Charaktereigenschaften der Liebe. Und ich sollte die alle befolgen, dann erst habe ich richtig und genug geliebt. Geduldig und langmütig. Makrotumeo. Das heißt, ich kann lange leiden unter Herausforderung von Menschen. Ich kann lange leiden unter Herausforderung von Menschen. Hand hoch, wer kann das? Ihr seid sofort Kandidaten für den Ältestenkreis. Es heißt aber auch geduldig sein, ich warte darauf, dass Gott mir Recht verschafft. Dass er meine Vergeltung übernimmt, nicht ich. Es heißt auch, wenn ich langmütig bin und geduldig bin, dass ich dann mit ruhigem Herzen reden kann. Oh, ich kann das nicht. Ich bin oft aufbrausend. Und dann liebe ich nicht so, wie ich lieben sollte. Ein scharfes Wort in Diskussionen. Wem hilft das? Psalm 19, Vers 13 sagt, wer aber kann erkennen, ob er nicht doch vom rechten Weg abkommt? Vergib mir die Verfehlungen, die mir selbst nicht bewusst sind. Ist ein Gebet eines Sünders zu Gott, der nicht einmal weiß, was er gesündigt hat. Der sagt, Gott, da gibt es noch vielleicht irgendwas, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ist mir gar nicht bewusst, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, aber wenn ich was falsch gemacht habe, vergib mir auch das. Wie lang ist Gottes Geduld mit mir? Der manchmal wartet und wartet, manchmal Jahre wartet, bis ich vielleicht mit einer Sünde zu ihm komme und sage, es tut mir leid. Gott wartet. Oder gütig und freundlich zu sein. Die Liebe ist freundlich. Ich kenne freundliche Menschen und es ist schön, dass es sie gibt. Ich mag freundliche Menschen. Ich fühle mich wohl, wenn Menschen mir gegenüber freundlich sind. Und ich vermute, es geht dir genauso. Keiner mag unfreundliche Leute haben, oder? Die Frau an der Kasse oder der Drängler auf der Autobahn oder dein Chef, der die Wahrheit sagen musste, aber er hat es auch unfreundlich getan. Und es hat wehgetan. Er hätte es doch ein bisschen anders sagen können. Freundlichkeit. Was macht die mit unserem Leben? Geduld lernt man durch Warten. Freundlichkeit lernt man durch Herausforderungen. Ja, freundlich sein, wenn alles toll ist, ist ja nicht schwer. Aber freundlich sein, wenn jemand nicht freundlich zu dir ist, da lernst du, freundlich zu sein. Man kann Freundlichkeit und Güte nicht lernen ohne Verletzungen. Denn da zeigt es sich ja, ob jemand freundlich ist. Wenn jemand dich auf die Palme bringt und du dann freundlich reagieren kannst, dann zeigt sich, ob du richtig liebst. Und Gott selber, wie freundlich ist er? Die Liebe, sie neidet nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich würde keiner von uns zugeben, dass er neidisch ist. Das tut man nicht. Das ist ja so ein negativer Neid. Ich stehe da über den Dingen. Aber das, was uns im Leben wichtig ist, zeigt, ob wir neidisch sind. Ist dir Besitz wichtig? Keiner darf anfassen, was dir gehört. Dein Auto zerkratzen oder was auch immer. Da fängt es dann schon an. Denn es zeigt vielleicht, ob du genau an diesem Punkt neidisch bist. Neidisch auf das, was andere haben. Und du die vielleicht nicht leisten kannst. Es gibt natürlich auch Dinge, so immaterielle Werte, auf die wir neidisch sind. Ja, wenn ein anderer besser predigen kann als ich, könnte ich auch neidisch werden. Wisst ihr, es gibt so ein paar Punkte, auf die bin ich nicht neidisch. Ja? Also zum Beispiel auf Rudis braune Schuh, muss ich ganz ehrlich sagen, darauf bin ich echt nicht neidisch. Das ist nicht mein Stil, die brauche ich nicht haben. Rudi darf ruhig mit braunen Schuhen hier sitzen. Es macht mir nichts aus. Aber wenn jetzt einer so richtig, wisst ihr, so daherkommt, da denke ich, das würde mir auch gut stehen. Besitz, Erfolg, Beziehungen. Es gibt viele Punkte, wo wir als Menschen so schnell neidisch sind. und damit lieblos. Ein ganz übler Liebeskiller tief in mir drin ist Neid. Die Bibel sagt, dass Neid wie Eiter in den Gebeinen ist. Das sieht man von außen nicht. Aber wehe, ihr habt so eine eitrige Entzündung in euch drin. Das Ding, das ist furchtbar, sage ich euch. Da muss man harte Bandagen auffahren, um das wegzukriegen. Und wer Neid in seinem Leben zulässt, der liebt nicht richtig. Jonathan Edwards, der bekannte Erweckungsprediger aus England, er hat gesagt, Neid ist die dümmste Form von Selbstverletzung. Neid ist die dümmste Form von Selbstverletzung, denn du machst dich selber kaputt damit, nicht nur die anderen, dich selber. Wie können wir lernen, mit so Sachen umzugehen? Auch da können wir auf Jesus sehen, der am Kreuz hing, und was hätte er sagen können? Die haben die Hölle verdient. Weg mit ihnen, verbrenn sie. Er hätte recht gehabt, 1000-mal recht gehabt. Und was sagt er? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Er musste nicht auf sich selber gucken. Ich, mein, mir. Er konnte von sich weggucken. Und er konnte wirklich lieben, weil es nicht um ihn ging, sondern um den anderen, um den Nächsten. Liebe ist auch nicht prahlerisch, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht arrogant. Es ist nicht nur eine bröckelnde Fassade, nicht nur heiße Luft. Denn wenn Liebe so rüberkäme, dann würden wir den anderen demütigen. Wir würden ihn verachten. Die Aufmerksamkeit würde auf uns liegen. Aber Gott hat uns Menschen nicht herrlich gemacht, damit wir uns groß machen. Ja, du bist herrlich, du bist einzigartig, aber du bist es nicht für dich. Das Ziel, das Gott mit dir hat, ist, sich groß zu machen. Wir leben für Gott, nicht für uns. Das ist keine neue Erkenntnis, die Bibel sagt das. Und deshalb ist dann die Liebe auch nicht prahlerisch und arrogant. Sie ist aber auch nicht unanständig, sondern sie ist respektvoll, sie ist höflich, sie begegnet einander mit Würde. Sie kümmert sich um den anderen. Sie will die Gefühle nicht verletzen. Und wir merken das auch bei Jesus, wie er zum Beispiel mit dieser ausländischen und verachteten Frau am Jakobsbrunnen spricht. In diesem Gespräch merken wir etwas von seinem Respekt ihr gegenüber. Obwohl sie eine furchtbare Sünderin ist. In mir ist nichts Gutes. Aber Jesus hat sie lieb und damit ist er höflich. Und damit stellt er sie nicht bloß vor der ganzen versammelten Mannschaft, sondern er sucht das Einzelgespräch mit ihr. Oder auch als die Ehebrecherin von den Pharisäern an den Haaren herbeigeschleppt wird, im Bild gesprochen, was macht Jesus? Er macht keinen Schauprozess vor der ganzen Mannschaft, sondern er spricht hinterher einzeln mit ihr und sagt, Frau, wo sind sie alle, die dich hier herbeigezogen haben? Geh hin, sündige nicht mehr. Jesus ist nicht unanständig. Und die mittlere Aussage, die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Liebe ist der Entschluss, das Beste des anderen zu suchen. Liebe besteht nicht auf eigenen egoistischen Wünschen. Und genau das ist das große Problem in meiner Ehe, mit meinen Kindern und auch in der Gemeinde. Dass da nicht diese Liebe vorhanden ist, die eben nicht das eigene sucht. Nicht Selbstverwirklichung, sondern Jesus verwirklichen. Er will meine Erfüllung sein. Er will mich froh machen und frei machen. Ich muss das nicht von meiner Frau erwarten. Auch nicht von euch. Nicht ihr müsst mich glücklich machen. Jesus will mich glücklich machen. Das heißt dann auch, wenn das Tatsache ist, dann kann ich dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen. Dann kann ich hingehen und sagen, du, ich habe da was verbockt, es tut mir leid. Es geht hier nicht um mich, es geht hier um Gott und ich möchte die Dinge klären. Es geht nicht darum, dass ich davon komme mit dem, was ich hier so vollbracht habe, sondern es geht darum, dass Gott sich in uns verherrlichen kann. Römer 6, Vers 11, haltet euch der Sünde für tot, lebt aber in Jesus Christus für Gott. Martin Luther sagte etwas salopp, aber doch auch treffend, das alte Ich ist mit Christus ersäuft, aber das Biest kann schwimmen. Ja, unsere alte Natur ist mit Jesus gekreuzigt und doch schwimmt sie immer noch oben und möchte gerne in unserem Leben das Ruder übernehmen. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Michael Hapler aus Stuttgart sagte hier, und das fand ich sehr gut, im Englischen gibt es eine Aussage, nämlich it flew off the handle. Also es fliegt von dem Handstiel, und zwar das Axteisen. Also wenn einer mit der Axt ausholt und dann hebt das nicht, sondern das fliegt einfach weg. Das ist der Ausdruck für, oh weh, da eskaliert die Situation. Ich habe das nicht mehr unter Kontrolle. Das wird jetzt richtig bitter. Und wehe, irgendeiner steht jetzt ziemlich nahe dran. Der ist nachher vielleicht sogar tot. Man kann von Glück sprechen, wenn kein Anwesender getötet wird, wenn ich, Paul Schuster, manchmal Argumente auspacke und schieße und mir dann die Axt vom Stiel fliegt. Die Liebe, sie lässt sich aber nicht erbittern. Sie gerät nicht außer Kontrolle. Sie bringt keine Schärfe hinein. Ja, das Wort Gottes, das ist was anderes. Das Wort Gottes verletzt nicht. Das Wort Gottes, das tötet. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als ein Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Gottes Wort, das verletzt nicht nur ein bisschen. Gottes Wort, das schneidet durch, tot. Das ist ein Unterschied zu mir. Denn das, was ich oft tue, auch in Bezug auf euch, ich verletze oft. Aber das Wort Gottes, das macht klar, was die Wahrheit ist und was die Lüge ist. Bitterkeit hegen, wenn ich das tue, wenn ich bitter bin und sage, au, am Donnerstag, da waren wieder so wenige bei der Wanderung, was soll denn das, wo ist denn da die Gemeinde? Die sollten gefälligst da sein, wenn wir mal was machen. Ah, diese Bitterkeit, das kann ganz schnell gehen, mit Kleinigkeiten kann sowas Bitteres kommen. Dass man dem anderen irgendwas in die Schuhe schiebt, irgendwelche Dinge annimmt, die vielleicht gar nicht wahr sind und dass man sich an irgendeinem Gedanken festbeißt, der völlig irr ist und keinem hilft, mir persönlich auch nicht. Und indem ich das tue, schiebe ich Gott die Schuld in die Schuhe, weil ich dann sage, Gott, du kümmerst dich nicht. Du machst die Sache nicht so, wie sie richtig sein sollen. Und jetzt mache ich das mal. Jetzt werde ich kräftig Werbung raushauen das nächste Mal, ich werde eine richtige Bußpredigt halten und dann. Und dann wird Gemeinde vorwärts kommen. Nein, Gott kümmert sich. Gott kümmert sich auch hier bei uns. Und er macht seinen Job unglaublich gut. Und wir müssen ihn seinen Job auch wirklich machen lassen, auch in unserem Leben. Die Liebe freut sich nicht an Ungerechtigkeit, aber an Wahrheit. Ist irgendwie klar. Die Liebe erträgt alles. Auch wenn ich auf diesen Satz für mich persönlich ins Feld führe, man kann sich doch nicht alles gefallen lassen. Also irgendwo hört der Spaß doch auch auf, oder? Aber hat Paulus hier gesagt, die Liebe erträgt alles minus so ein paar andere Punkte. Die sind ausgenommen. Oder hat er gesagt, sie erträgt alles minus all das, was der Paul sich doch nicht gefallen lassen soll? Es ist ziemlich klar, was alles meint. alles meint einfach alles. Und wir haben Mühe damit in unserem Leben. Es geht hier darum, dass wir dieses ertragen, dass wir über viele Dinge in unserem Leben, auch im Leben von anderen, auch in der Gemeinde, ein Dach breiten, einen Schutz. Das Wort Stego, was hier verwendet wird für ertragen, das meint genau das. Wir bedecken etwas. Die Liebe bedeckt etwas. Sie macht ein sicheres Dach, da muss man keine Angst haben, im Regen stehen zu müssen. Da machen wir nicht ein Zeichen an die Stirn vom Nächsten, sagen, großer Sünder, pass bloß auf den Typ auf, der macht alles kaputt. Sondern da machen wir ein Dach über ihm und sagen, unter Gottes Schutz darf auch dieser Sünder mit seinem Leben zurechtkommen. Und das hat Gott selber uns vorgemacht bei Kain. Kain, ein Mörder, bringt seinen Bruder um. Und was macht Gott? Der war's, tötet ihn. Macht Gott nicht. Gott macht ein Zeichen, ein Dach und sagt, du bist unter meinem Schutz, ganz persönlich. Wehe, jemand tastet dich an. Auch dich, du Mörder. Wer wären wir, wenn Gott über unserem Leben kein Dach machen würde? Wenn seine Liebe kein Schutz für uns wäre? Die Liebe glaubt und sie hofft alles. Sie glaubt und sie hofft alles. Ein Gott, der schon längstens die Geduld mit mir verloren haben müsste, der mich schon längstens aufgegeben haben müsste. Was, Paul, du mit dir? Das ist nutzlos vertane Zeit. Was kann ich schon mit dir anfangen? Es hat mal jemand gesagt, dass die Liebe bis in die verzweifeltsten Fälle hinein auf die schrankenlose äußere und innere Hilfe Gottes schaut. Bis in die verzweifeltsten Fälle hinein schaut diese Liebe auf die schrankenlose, grenzenlose Liebe Gottes. Gott ist da. Und sie gibt nicht auf, diese Liebe. Sie gibt mich nicht auf. Diese Liebe Gottes gibt auch dich nicht auf und auch nicht den allerverzweifeltsten Fall. Bleib mir zu fragen, zeige ich Gott meine Dankbarkeit, zu ernte Dank, indem ich meine Liebe zu ihm unter Beweis stelle, indem ich meinen Nächsten liebe. Wir werden es sehen. Und zwar sehen, wenn die Würstchen nachher auf eure Teller gelangen, ob ihr Liebe untereinander habt, rücksichtsvoll, oder ob einer da nur an sich denkt und die größte Portion haben muss. Die Liebe wird sich zeigen, ob einer als Erster am Buffet steht oder sagt, wenn er nachher zu kurz kam und nichts mehr bekommen hat, ist nicht so schlimm. Ich kann verzichten. Hauptsache, die anderen hatten was Gutes. Die Liebe wird sich zeigen, ob es Leute gibt hier, die man ohne Aufforderung und ohne irgendeinen Plan, den man vorher gemacht hat, sehen, dass es da was zu tun gibt. Tische abzuräumen, in der Küche zu helfen. Die Liebe wird sich zeigen.